Im Bann der Arena. Die Gladiatoren im antiken Rom. Salvete, sei gegrüßt zur heutigen Episode über die Helden in der Arena. Heute geht es um die Gladiatoren. Die römischen Gladiatoren sind ein Symbol für Mut, Stärke und die komplexe Kultur des antiken Roms. Sie waren mehr als nur Kämpfer in der Arena. Sie waren Teil eines ausgeklügelten sozialen Systems, einer ausgeklügelten Hierarchie und ein Teil der öffentlichen Unterhaltung. In dieser Episode geht es um die Rolle, die die Spiele, in denen die Gladiatoren mitwirkten, in der Gesellschaft, im öffentlichen Leben, im Leben des antiken Roms spielten. Es war nicht nur Unterhaltung für die Massen, sondern auch ein Mittel für Politiker, die Gunst des Volkes zu gewinnen, ihre Macht auszubauen und zu festigen. Die Gladiatoren selbst waren oft Sklaven, verurteilte Verbrecher, die um ihre Freiheit oder zumindest um Ruhm und Anerkennung kämpften. Ihre Geschichte oder ihre Geschichten sind ein Zeugnis für die menschliche Widerstandsfähigkeit und dem Wunsch nach einem besseren Leben. Darüber hinaus geht es in dieser Episode auch um die Ausbildung und das Leben der Gladiatoren, um die verschiedenen Arten, die es gibt, ihre Ausrüstung, beziehungsweise die es gab, ihre Ausrüstung, die Entstehung der Arenen und die Bedeutung der Spiele für die antike Gesellschaft. Ein interessanter Aspekt ist auch die Existenz von weiblichen Gladiatorinnen, den Gladiatrix, die in der historischen Geschichtsschreibung oft untergeht. Als Interviewpartner steht uns heute wieder Jürgen Schnell zur Verfügung. Jürgen ist Reenactor, Centurio und Darsteller verschiedener Gladiatorentypen, verschiedener Gladiatorencharaktere.
Wie Gladiator sein funktioniert, präzise, wenn ich es versuche darzustellen oder wenn ich versuche, es nachzuvollziehen. Das sind nämlich zwei wesentliche Unterschiede. Wenn ich also versuche, Gladiator zu sein, dann muss ich natürlich mich erstmal für eine Figur entscheiden, weil die Figuren unterschiedliche Kampftechniken haben. Und nicht jeder ist für jede Figur geeignet, weil ein Retiarius, der muss zum Beispiel sehr agil sein, ein Trager muss sehr agil sein, ein Murmillo, der kann ein bisschen weniger agil sein, muss eine gewisse Körperfülle aufweisen. Wenn ich versuche, mich dem Gladiator aus dem Kontext zu nähern, dann muss ich natürlich genau wissen, was ist der Ursprung. Weil es gibt viele, die meinen, ein Gladiator, der wurde irgendwann in die Arena geschickt und es war klar, dass er mit den Füßen herauskommt. Und das ist nicht der Fall. Es war ein Berufskämpfer.
Also es geht jetzt mal um die Geschichte, um die Entwicklung. Das, was du auch immer sagst bei unserer Veranstaltung in der Villa, um eine kleine Einführung. Die Gladiator-Typen, die machen wir, glaube ich, entweder später oder da eine ganz eigene Episode dazu.
Ja, also mit den Gladiatoren, da ist man sich nicht so ganz einig, ob der Ursprung jetzt bei den Etruskern lag oder ob er bei anderen Völkern in Italien lag. Man weiß aber ganz genau, dass irgendwann nach der Eroberung von Kampanien durch die Samniten sich ein Volk herausgebildet hat, das die sogenannte Lucaner waren. Und in Paestum, Paestos war eine griechische Stadt, die haben die Lucaner irgendwann so um 400 erobert. gibt es Sarkophage mit Malereien. Und darin sind Paare dargestellt, die in der typischen Ausrüstung der Lukaner, also ein fetter, geschmückter Helm, ein großer Rundschild und nackt mit Speeren gegeneinander antreten sind im Zweikampf. Und auch von den Lukaner ist überliefert, dass die zu Begräbnissen von wichtigen Persönlichkeiten sogenannte Leichenspiele veranstaltet haben. Jetzt muss man aber wissen, dass Kampanien auch ein Teil von Etrurien war. Also die meisten wissen, dass es in Norditalien, in der Toskana, 12 Städte gab. Genauso gab es aber südlich von Rom in Kampanien etruskische Städte, zum Beispiel Capua. Und die sind irgendwann mit den Lukaner in Berührung gekommen, bevor sie erobert wurden. Und man vermutet, die Etrusker haben von den Kampanern diese Spiele übernommen für Leichenfeiern. In Etrurien gibt es einen Brauch, das ist der sogenannte Fersu-Kampf. Da wird ein zum Tode Verurteilter mit einem Sack verhüllt. Er wird ihm ein großer Hund gegenübergestellt und ist mit Schnüren und mit einer Keule bewaffnet. Er hat gegen diesen Hund überhaupt keine Chance, weil er sich irgendwann in den Schnüre verwickelt. Und er muss den Hund blind mit der Keule von sich halten. Und wenn man sich das vorstellt, also das waren keine Hunde, sondern man weiß, dass es zu dieser Zeit schon diese Mastinos gab, diese großen Kampfhunde, da weiß man ganz genau, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Diese Kämpfe waren aber meistens mit dem Zweck einer Hinrichtung, aber auch mit einem religiösen Kontext verbunden. Entweder es war ein Leichenbegängnis oder es waren Opfer an die Götter. Also das ist der Ursprung. Und da die Etrusker, die ja drei Könige in Rom gestellt haben, musste dieser Brauch irgendwann auch in Rom bekannt worden sein, wobei der erste belegte Kampf 264 vor Christus war, bei der Leichenfeier eines ehemaligen Konsuls, der Junius Brutus Pera Kaiser hat. Komischerweise habe ich diesen Pera nie gefunden unter der Konsularliste, aber es gibt ein Junius Brutus, der um 300 Konsul war. Und dann passt es eigentlich genau in die Chronologie. Und dem seine Söhne, die haben zu seiner Leichenfeier zwei Fechterpaare gegeneinander antreten lassen. Und von da ab war das hip, von der Aristokratie her in Rom, zu bestimmten Anlässen immer wieder Gladiatorenkämpfe zu veranstalten.
Gut, aber das war ja jetzt am Anfang erstmal auf eben Begräbnis- und Trauerfeiern beschränkt, oder? Und es wurde dann erst hip, als man festgestellt hat, man kann damit die Massen begeistern.
Richtig. Und da war Cäsar natürlich ein ganz Bekannter. Er war ja Flamines und er hatte bestimmte, von der Laufbahn her musstest du ja bestimmte Stationen durchgehen und er war für die Ausrichtung öffentlicher Spiele verantwortlich. Und da hat er sich komplett verschuldet. Der Senat musste zu der Zeit sogar eine Obergrenze für die Paare festlegen, sonst hätte er wahrscheinlich 300 Paare gegeneinander antreten lassen, was ihm natürlich in Rom ein sehr hohes Ansehen beim Volk und auch bei der nächsten Wahl zum Magistrat, ob das jetzt ein Prätor oder ein Konsul sogar gewesen wäre. Also es war da wirklich ein Angstgedanke dahinter, dass jemand diese Spiele nutzt, um eben hier beim Volk eine richtige Duftmarke zu setzen.
Das haben sie ja wohl auch gemacht, wenn ich es richtig sehe.
Das haben sie gemacht, genau.
Da war aber Cäsar noch kein Imperator zu dem Zeitpunkt.
Nein, er hat sich als Ädil, als kurulischer Ädil, das war diese Magistratsform, die eben für diese öffentliche Einrichtungen zuständig war, hat er sich komplett verschuldet. Und er musste sich dann wohl oder übel an die beiden Großen der damaligen Zeit, an Crassus und Pompeius wende, die dann mit ihm das Triumvirat gemacht haben. Und das war dann auch der Auslöser, dass er Konsul wurde. Aber ohne diese, sagen wir mal, Public Relation Aktion mit den Gladiatorenspielen und sich dann beide großen Männer anzudienen, wäre er wahrscheinlich nie Konsul geworden.
Und wie ging es dann weiter mit der Geschichte der Gladiatoren danach? Ich meine, jetzt sind wir öffentlich, jetzt sind die Spiele eingeführt. Wie hat sich dann weiterentwickelt?
Die Spiele wurden dann immer mehr, sagen wir mal, von der Imperatoren geändert, wie man das so schön sagt. Und die Imperatoren haben natürlich dann auch relativ schnell die Popularität für sich genutzt. Und es gibt einen interessanten Artikel über diesen Dualismus der Gladiatorenkämpfe in der Zeit von der Kaiser, weil der Kaiser, die gute Kaiser, also Augustus zum Beispiel, gute Kaiser heißt nicht, er war ein guter Kaiser, sondern er hat es verstanden, diese Balance zwischen Imperator, also Alleinherrscher, zusammen mit dem Senat hinzukriegen. Und da war Augustus natürlich ein sehr, sehr gewiefter Bursche, kann man sagen. Er hat diese Gladiatorenspiele natürlich auch dahingehend genutzt, dass er mit dem Volk zusammen hier so eine Rolle angenommen hat. Das Volk hat entschieden, jawohl, der hat gut gekämpft, der darf überleben und der Kaiser akzeptiert es. Also er hat dem Volk quasi zu verstehen gegeben, ich bin euer Prinzeps, aber in dieser Rolle seid ihr mir einfach über. Und ich akzeptiere das.
Also im Prinzip eine Art Mitentscheidungsrecht fürs Volk, um es dann auch ruhig zu halten.
Ja, das ist das. Also man kann es vielleicht in dem einen Satz raushören, als Augustus starb, hat er ja der letzte Fragesatz, den er geäußert hat, war, habe ich die Komödie nicht gut gespielt. Also er hat damit ausgedrückt, er hat diesen Spagat zwischen Alleinherrscher und Mitbestimmung des Volkes und des Senates wunderbar hinbekommen. Er hat es als Komödie betrachtet.
Ja, im Prinzip war ja die Meinung des Volkes bis auf das ja völlig belanglos, oder?
Also ja, das sieht man ja auch, wie die zum Beispiel diese ganze Ehrung, der Triumph, mehr und mehr vom Feldherr weggegangen ist. Auch siegreiche Feldherren durften keinen Triumph mehr feiern. Das waren nur noch den Mitgliedern der kaiserlichen Familie. Und da hat man sukzessive die Entmachtung der Magistrate beobachten können.
Wie lief denn so ein Gladiatorkampf ab?
Der Kampf selber
oder die Veranstaltung?
Die Veranstaltung.
Veranstaltung. Also die Veranstaltung, das war eine größere, entweder eine Tagesveranstaltung oder es ging auch über bestimmte Tage, wobei man darf jetzt nicht glauben, dass das Massenveranstaltungen waren rund ums Jahr. Es gab festgelegte Zeitpunkte, an denen Munus gefeiert oder halt abgehalten werden durfte.
Und das war 4 oder 5 Mal. Was ist ein Munus?
Munus, das heißt Dienst. Also Dienst am Volk durch ein Spiel. Dieser Munus, Plural Munera, ist die Bezeichnung für diese Gladiatorenveranstaltung. Besser gesagt, der Munus, die Gladiatorenveranstaltung, ist Teil eines Munus. Der Munus wurde von einem Sponsor ausgerichtet und der war zugleich auch derjenige, der den Munus eröffnet hat durch eine Pompa.
Pompa?
Pompa ist eine Prozession, der Einzug der Protagonisten in die Arena. Und er läuft also immer folgendermaßen ab, dass also erstmal vorgestellt wird, wer den ausrichtet, welche Götter geehrt werden, welche Kämpfe stattfinden. Und dann klassischerweise ging es am Morgen früh los mit Tierhetze. Es wurde also alle exotischen Tiere aus allen Herren Ländern, ob das Löwe, Tiger, aber auch Nashörner, Flusspferde, Elefanten, Hirsche, Antilope, also wahrscheinlich sogar Krokodile, alles, was das Imperium an Exoten zu bieten hatte, wurde in die Arena gekarrt und wurde von professionellen Jägern, den sogenannten Venatores, erlegt, ob mit Lanze oder mit Pfeilen. Und das war die sogenannte Tierhetze.
Hört sich auch sehr teuer an, oder?
Das war sehr teuer, aber man weiß ja, dass zum Beispiel, Pompeius hatte, glaube ich, an seinem Triumph den Wagen mit 4 Elefanten bespannt. Also den war eigentlich nichts zu teuer. Wenn es darum ging, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dann war nichts zu teuer. Und das Imperium hatte ja die Möglichkeit. Also es waren ja professionelle Jagdgruppe in jeder Provinz unterwegs, die nichts anderes taten, als nur irgendwelche Tiere einzufangen und in die Hauptstadt oder in die Provinzhauptstädte zu karren. Also es war eine richtige Industrie.
Okay, kommen wir wieder zurück zum Munus. Wie ging es dann weiter nach dem Pompa?
Die Pompa, der Einzug, dann diese Tierhetze um die Mittagszeit, da ging es dann zur Sache. Und ich denke, dieses Ereignis hat das, was alle mit blutrünstigem Ereignis so verbindet, geprägt. Das war aber nicht der Gladiatorenkampf, sondern das waren die Hinrichtungen. Und wer das römische Rechtssystem kennt, weiß, dass Todesstrafe für auch geringe Delikte angewendet wurde und die Kerker waren nur Durchlaufstation. Also es wurde nicht eingekerkert, 5 Jahre oder 15 Jahre, sondern Kerker waren Durchlaufstation und im Kerker wurde hingerichtet und später hat man dann gesagt, nee, das können wir auch öffentlich machen. Wir können auch darstellen, dass der Staat die Gewalt hat, eben ein Kapitalverbrechen zu sühnen. Und das wird dann werbewirksam während der Mittagszeit in der Arena stattfinden. Und da musste die sogenannte Noxi, die musste gegeneinander antreten. Schlecht bewaffnet, schlecht ausgebildet. Auf jeden Fall, keiner hatte die Chance, lebendig aus der Arena zu kommen. Es war auch so, dass sie unter Umständen gegen einen professionellen Gladiator antreten mussten oder eben auch als Jäger mit einem Speer gegen den Löwe antreten. Das war die Damnatio ad Bestias oder die Damnatio ad Ferrum, also zum Eisen verurteilt, zum Tier verurteilt oder zum Schwert verurteilt. Das war die Hinrichtungsform.
Das heißt also, diese Noxi waren keine vollwertige oder eigentlich gar keine Gladiatoren?
Nein, das waren Verbrecher. Das waren Verbrecher, die eine Leibesstrafe abbekamen und die mussten dann quasi werbewirksam zur Belustigung des Volkes. Und es war eine ziemlich blutrünstige Geschichte, ja, das weiß man. Es gab auch das eine oder andere, dass man dann die Hinrichtungen so in den Kontext einer griechischen Sage packte. Also zum Beispiel einer wurde vom Turm gestoßen, der musste dann Ikarus spielen. Andere wurden verbrannt, andere wurden gevierteilt, weil sie dann irgendwelchen Stieren zum Opfer vorgeworfen wurden. Also die griechische Mythologie lieferte dann hin und wieder das Plot für bestimmte Hinrichtungsarten. Das wird berichtet in einzelnen Kaiserviten, ob das so gang und gäbe war. Also ich glaube, die mussten gegeneinander antreten und das Volk hat sich dann auch amüsiert, wie sich die dann teilweise tölpelhaft angestellt haben.
Das galt ja dann auch für Seeschlachten. Also die haben ja das Ganze ja noch weiter aufgebaut, teilweise Schiffe eingesetzt.
Ja, das war die sogenannte Naumachie. Und das Kolosseum, das weiß man, war möglich, das Kolosseum quasi zu fluten und in diesem Oval dann wenige Schiffe aufeinander prallen zu lassen. Kaiser Claudius hat eine Naumachie veranstaltet. Wenn ich mich richtig erinnere, war das 15.000 zum Tode verurteilt, die dann auf Schiffen gegeneinander los mussten. Und genau bei dieser einen Naumachie, da fiel einmal dieser berühmte Satz Ave Caesar murituritis salutant. Da fiel der Satz, das einzige verbürgte Mal, der heute so die stereotype Begrüßungsformel für alle Gladiatoren der Filme ist.
Auf Deutsch?
Heil dir, Imperator, die Todgeweihten grüßen dich.
Oder auch nicht, soll er
hinzu. Genau, und Claudius, der ja ein bisschen als Tölpel dargestellt wird, wobei ich denke, er war ein hochintelligenter Mensch, der hatte dann süffisant zurückgeantwortet oder auch nicht. Und dann haben die abgeleitet, wir müssen dann unter Umständen doch nicht sterben und wollte dann nicht kämpfen. Das haben sie dann aber relativ schnell dann wieder beendet, indem Bogenschütze dann angewiesen wurden, auf die Protagonisten zu feuern, bis sie den Kampf aufnehmen.
Okay, also bisher waren wir jetzt noch nicht bei den richtigen Gladiatoren.
Die kommen jetzt. Jetzt kommt nämlich, jetzt kommen sie, Michael Jordan und wie sie alle so heißen. Das waren, Christoph hat es am Anfang schon gesagt, Kriegsgefangene, die natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, Professionalität im Kriegshandwerk hatte. Die konnten also umgehen mit Waffe. Und die hatte natürlich auch diese Hemmschwelle schon lang abgelegt. Das bedeutet jemandem auch wirklich mit einem Schwert weh zu tun und ihn auch zu töten notwendigerweise. Und die wurde natürlich professionell dann weiter ausgebildet und die musste dann in bestimmten Paarungen gegeneinander antreten. Es war auch so, dass natürlich vor dem Munus schon Plakate ausgehängt wurden, dass zum Beispiel Passerinus, das Spätzchen, gegen was weiß ich, Krokodilus kämpft und man wusste, wie gut die waren und dann wurde Wetter abgeschlossen. Also da wurde das Richtige, wie heute bei der Pferdewette oder bei der Sportwette im Allgemeinen, wurde auf diese Gladiatoren gesetzt. Und die sind dann auch gegeneinander angetreten und da gab es dann die unterschiedlichen Paarungen. Zum Beispiel ein Thraker, ein Thraix mit einer leichten Rüstung, einem Helm natürlich, einem Schild und einer Sika, also einem Sichelschwert. Da musste dann gegen den Murmillo antreten, das waren Schwerbewaffnete. Und hier wurde quasi diese Bewaffnung, der Vollschutz, wie der Murmillo ihn hatte, Beinschiene, Schild, großer Helm, der Beweglichkeit des Tragers gegenübergestellt. Also das war interessant, ein voll geschützter Kämpfer gegen einen agilen, spritzigen jungen Mann antreten zu lassen, der natürlich versucht hat, den auszupowern. Und die Gladiatorentypen, die es am Anfang gab, also die Römer haben dann natürlich erstmal ihre Feinde dargestellt. Und das war zu Beginn die Samniten. Das waren diese Urvölker in Italien, die Kampanien erobert haben, die späteren Lucaner. Dann kamen die Kelten dazu und die haben natürlich in ihrer typischen Panoplia, wie man das so schön sagt, Ausrüstung gekämpft. Also ein Samnit geht man davon aus, dass er seinen attischen Helm hatte mit der Feder, diesen großen Schild, diesen großen Bronzegürtel, zwei Beinschienen und eine lange Lanze.
Also attisch, das ist griechisch. Das
ist ein griechischer Helm, genau. Die Samniten haben durch ihre Nähe zu den griechischen Städten in Süditalien natürlich hier griechische Ausrüstung übernommen. Ob das jetzt ein attischer Helm war oder ein kalchidischer Helm war, also diese typische Panoplia, sagt man eben, wie ein Samnit auszusehen hat. Gegenüber der Kelte, natürlich mit seinem Montefortino oder was er da hatte, sein langes Schwert, sein Hiebschwert, sein großes Schild mit dieser Spina, mit diesem durchgehenden Schildkamm. Dann natürlich keine Körperpanzerung. Kelter haben oft auch nackt gekämpft, nur mit einem Torques, also mit diesem Halsring. Und es war natürlich sehr interessant, ein Samnit, der doch einen schweren Infanterist dargestellt hat gegenüber diesem sehr schnellen, agilen, nackten Kelte. Das hat natürlich schon was hergegeben. Und da konnte man sich auch richtig vorstellen, was die Legionäre in der Schlacht gegen diese Truppe mitmachen mussten. Später, als die Kelten latinisiert waren, Bundesgenossen waren, irgendwann so ab 80 vor Christus, die Samniten schon ein bisschen später, weil die immer aufmüpfig waren, also bis zum Schluss, war es natürlich nicht mehr schick, irgendwelche Römer oder Bundesgenosse als Feinde zu betrachten. Da gab es dann diese Kunstform, also zum Beispiel der Murmillo, der Retiarius, der Netzkämpfer, der Traix, der Secutor, der ja nur der Verfolger heißt, aber trotzdem natürlich gegen den Retiarius angetreten ist. Es gab einen Hoplomachus, es gab einen Machairus. Unterschiedlichste Kunstformen, aber unterschiedlichste Ausrüstungen, um eben die Spannung und auch vor allem diese Diskrepanz zwischen der Bewaffnung und der Schutzpanzerung auszugleichen, um es so interessant wie möglich zu machen.
Bei dieser ganzen Art und Weise des Kampfes drängt sich mir immer der Vergleich mit dem aktuellen Wrestling auf. Kann man das vergleichen?
Also Wrestling ist ja eher eine Art des der Kombination aus Ringe, Boxen. Das ist also ein Körperkampf ohne Hilfsmittel, ohne Schutz und Kampfwaffen wie Schwerter oder Schilde. Es gab in dieser Zeit natürlich Kämpfe oder Kampfarten, die aus dieser Geschichte kamen. Man weiß ja zum Beispiel von den Olympischen Spielen, diese Pankration, der Pankration, also dieser Eilkampf, das war ja nichts anderes wie Wrestling, Kombination aus Ringen und Boxen. Und es gab ja auch die Boxkämpfe, also nach wie vor. Und es ist interessant, wir hatten vor kurzem ja wieder Kindererlebnistag, da kommen dann auch Besucher, die wirklich Fragen haben und die das auch wissen wollten. Also eine Frage war zum Beispiel nach einem Cestus-Handschuh. Also ich konnte mich dann erinnern, dass es eine Statue gibt, die ist jetzt auf dem Esquilin, eines Boxkämpfers, und der hatte aus Lederschnüren gebundene Handschuhe. Die waren weniger als Schutz, die waren eher dazu gedacht, dem Gegner Wunderbälle zu bringen. Also mein Kollege hat noch eingeworfen, dass sie dann unter Umständen auch gespickt waren mit Donner oder so. Also ja, diese Handschuhe waren dazu da, um eben Blut fließen zu lassen. Weil das Blut, ich denke, das war auch das Hauptsächliche. Bei der Maya sieht man es ja auch. Also das Blut ist eigentlich der wesentlichste Saft, den auch die Götter immer noch wollten. Und ich denke, das steckt auch dahinter. Das musste blutig sein.
Ich dachte eigentlich auch so an den Show-Effekt, also es ist nicht an die Bewaffnung, sondern Wrestling besteht ja auch zum 70-80% nicht aus Kampf, sondern aus Show. Wie war das bei den Gladiatoren? Ich habe das ja vorher schon andeutet, nicht jeder Gladiatorenkampf endete auch tödlich.
ja, dass natürlich das eine oder andere Show-Element dabei sein konnte, das weiß man, aber man hat auch Entwicklungen, dass zum Beispiel Caligula angeblich angewiesen hatte, die Waffe stumpf zu halten, nur die Schneide extrem scharf zu machen, um den Kampf eben lang hinaus zu zögern, aber ihn auch richtig blutig zu machen. Und ich denke, jeder, der schon mal in einer Situation war, in dem Moment, wenn es ihm weh tut, dann ist die Show vorbei. Dann möchte er eigentlich den Schmerz zurückgeben. Und ich denke, es ging eine gewisse Zeit um Show. Es gab ja auch Römer, die als Gladiatoren in die Arena gestiegen sind, was allerdings verpönt war. Aber ich denke, unter den Gladiatoren selber, wenn festgestellt wurde, und da war ja ein Schiedsrichter dabei, der sogenannte Summa Rudis, wenn der festgestellt hatte, das, wie man im Ringe das ja auch hat, wenn also die Zuschauer plötzlich anfangen zu schreien, passiv, passiv, dann wissen sie, dass die Protagonisten etwas mehr tun könntet. Und durch das Passivrufen drücken sie eigentlich aus, hey Freund, beweg dich mal ein bisschen, war ein bisschen aktiver. Also die Schieberei, die kannst du sparen, wir wissen, wie ein Ringkampf aussieht. Und ich denke, die Römer, die waren auch so professionalisiert, dass sie durchaus sehen konnten, ob jetzt so ein Kampf für die Show war oder die beiden eben keine Lust hatten. Und dann wurde relativ schnell vom Schiedsrichter der Kampf in eine Richtung gelenkt, dass es dann wieder richtig zur Sache ging. Weil man muss natürlich auch eins sehen. Zum Schluss war natürlich oft der Fall, dass jemand wirklich eine Wunde hatte, die ihn auf den Boden zwang. Und wenn er gut gekämpft hat, dann war das die Überlebenschance für ihn, dass er lebend aus dem Kampf rauskommt. Wenn einer schlecht gekämpft hat, wenn einer passiv gekämpft hat oder mehr auf die Show und hat dann quasi einen Stich abbekommen, der ihn auf den Boden zwingt oder der ihn nicht mehr am Kampf teilnehmen lässt. Dann konnte er davon ausgehen, dass natürlich die Menge dann auch wirklich das Jugula geschrien hat und dass er dann sein Leben verloren hatte.
Aber es gab ja auch verschiedene Modi. Ich meine, ein Gladiator war ja relativ teuer.
Ein Gladiator war relativ teuer, ja, aber es gibt Entwicklungen, wo das eigentlich dann aber eine gewisse Zeit egal war. Und egal war es auch vielen Imperatoren, die wollten wirklich Blut sehen, die wollten da dem Volk was bieten. Diese ursprüngliche Art des Kampfes, dass ein guter Kampf wichtiger war wie ein Ergebnis, das ist mit der Zeit immer mehr verwischt worden. Man sieht ja auch in der Statistik, dass also die Opferzahlen, je länger das Imperium bestand und je mehr die Angriffe von außen zunahmen, die Todeszahlen nach oben gingen. Und ich denke, mit der Zeit hatte man auch nicht mehr die Qualität, sondern es wurde dann halt auch Kriegsgefangene angekarrt. Man darf ja bloß an die Germanen, an die Parther denken. Ja,
schon beim Stichwort
Kriegsgefangene. Dass dann eben auch mehr Masse aufeinander.
Und wer gekämpft hat, wer kämpfte denn alles noch? Du hast jetzt gesagt, Römer, Kriegsgefangene, wie kommt's?
Es gab auch Leute, die kämpfen wollten, weil sie einfach gesehen haben, ja, hier kannst du eine gewisse Reputation erlangen, du kannst auch reich werden dabei. Und es gab dann auch freiwillige Kämpfer. Aber du warst als Gladiator, obwohl du gut warst, eigentlich Abschaum. Und ein freier Römer, der Gladiator werden wollte, war nicht besonders gut angesehen.
Gut, da kommen wir nachher mal kurz drauf. Aber wer hat denn jetzt als Gladiator gekämpft? Sklave?
Kriegsgefangene, verurteilte Verbrecher.
Und gab tatsächlich auch Freiwillige?
Es gab Freiwillige, ja.
Wie sah denn so ein Alltag von einem Gladiator ansonsten aus?
Ja, ich denke, der war so vergleichbar mit einem Hochleistungssportler, der jeden Tag seine Trainingseinheiten hatte. Und man muss jetzt also nicht so sich vorstellen, das waren braungebrannte, muskelgestählte Typen, sondern die Gladiatoren, das hat man festgestellt an der Skelette, die man zum Beispiel in Ephesus gefunden hat, oder auch an der Ausrüstung, die waren durchaus korpulent und stabil, weil sie hatten ja keine Körperpanzerung.
Bioprem.
Genau, und das Fettgewebe ist natürlich ideal, auch Schläge zu kompensieren und zu verhindern, dass eine Klinge relativ schnell in die lebenswichtigen Organe dringt. Also man muss sich vorstellen, dass Gladiatoren beleibte Männer waren, die trotzdem sehr, sehr gut trainiert waren.
Also belebt so wie ich?
Ja, ja, nicht so konditionell auf dem höchsten Level wie du. Aber,
danke.
Aber ja, also man vermutet, dass ein Gladiator doch einen gewissen großen Körperfettanteil hatte. Und das hat auch mit der Ernährung zu tun. Sie wurde der als Hordiari bezeichnet, als Getreidefresser. Sie haben kaum Fleisch bekommen. Was sie viel hatten, waren Hülsenfrüchte, Getreide. Und um den Mineralstoffmangel auszugleichen, haben sie noch ihren Trunk genossen. Das war dann Asche, die mit Wasser vermischt war, um eben zu verhindern, dass sie Magnesium- und Kalium- und Calciummangel hatten. Und klar, es gab Konditionstraining, es gab Waffentraining, es gab Geschicklichkeitstraining, so wie man es schön sieht im Spartacus, im alten Film, mit diesen Wiegen und mit diesen Drehbalken, mit den Gewichten. Also die mussten natürlich auch passiv sehr gut drauf sein, um Stiche und Schläge auszuweichen. Und sie waren wirklich gut trainiert. Und ein Geheimnis, sie hatten natürlich in dem Ludus, also wie die Gladiatorenschule bezeichnet wurde, der Ludus Magnus zum Beispiel ist die Gladiatorenschule in dem Kolosseum in Rom, gab es natürlich auch Vergnügungen. Also weibliche Sklavinnen waren da, weibliche Sklaven waren da, natürlich so, wie es ja im Spartacus auch dargestellt wird. Ihnen ging es gut und am Ende des Kampfes oder des Kampflebens gab es immer noch die Chance, das sieht man auch mit Proximo im Gladiator, dass sie freies Leben führen konnten. Sie haben dann zum Abschied eine Rudis bekommen, als Zeichen, dass sie frei waren.
Rudis?
Rudis ist dieses Holzschwert, dieses Trainingsschwert. Und das wurde ihnen dann feierlich überreicht von ihrem Lanista und dann waren sie frei und konnten.
Lanista?
Lanista ist, das ist nichts anderes wie der Unternehmer, der diesen Ludus betreibt, also der die Gladiatorenschule unter sich hat. Und die wurde dann, klar, so wie es heute auch noch ist, ein Formel-1-Fahrer, der wird dann irgendwann Rennstallbesitzer oder der geht in einen anderen Rennstall oder ein Fußballspieler wird Trainer in einem anderen Verein oder gründet einen eigenen Verein. So haben die natürlich dann auch weitergearbeitet als Trainer oder sogar eine eigene Gladiatorenschule gegründet.
Dann war ja eigentlich die Lebenserwartung von einem Gladiator gar nicht so schlecht, oder?
Es gibt natürlich in Ephesus, in York, gibt es viele Gräber von Gladiatoren. Also da sieht man natürlich, dass sie auch oft jung starben, weil es halt immer einen gibt, der schneller zieht. Aber es war durchaus möglich, dass viele ihr Alter in Freiheit dann beendet haben. Also Gladiator heißt nicht unbedingt, du gehst in die Arena und du gehst mit den Beinen, mit den Füßen voraus, aus ihr heraus. Du hattest die Chance, wenn du gut gekämpft hast, sogar begnadigt zu werden. Es gibt einen Kampf zweier Gladiatoren, der unentschieden ausging und der Kaiser hat dann beide begnadigt und die waren dann frei.
Gab es eigentlich auch weibliche Gladiatoren?
Es gibt eine oder zwei Stelen, auf der weibliche Gladiatoren dargestellt werden, also die Gladiatrix. Es gibt auch Namen von ihnen, aber ich denke, es war ein bescheidener Rahmen. Also ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber es gab es, ja, aber ich würde es nicht zu hoch aufhängen.
Wie war denn die gesellschaftliche Stellung von einem Gladiator? Du hast es ja vorher schon mal grob angedeutet.
Also ein Gladiator war natürlich ein gern gesehener, aber ich denke, die Stellung war genauso wie ein Henker im Mittelalter. Keiner wollte privat irgendwas mit ihnen zu tun haben. Ein Gladiator wurde natürlich auch am Abend weggesperrt im Ludus. Das war das gefängnisähnliche Thema. Aber wenn er dann auch fertig war, frei war, gehörte er nicht zur Crème de la Crème der Gesellschaft.
Also auf der einen Seite konnte er reich sein, auf der anderen Seite war er ehrlos, so würde man im Mittelalter sagen.
Ja.
Wie ist denn das eigentlich? Ich meine, wir alle kennen das Kolosseum als Austragungsort für Gladiatorenkämpfe. War das eigentlich immer so, dass man da extra ein Stadion gebaut hat, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das Interessante bei den Römern ist halt, dass sie sehr viel professionalisiert haben. Es ging schon am Anfang los, dass man natürlich dieses Theater, das klassische griechische Theater, das war ja ein Halbrund, dann natürlich gedoppelt hat, darum heißt es ja Amphitheater, um rundherum Theater. Und das war am Anfang, war das Holzkonstruktionen, die man aufgebaut hat und wieder abgebaut hat. Allerdings, mit der Zeit bildete sich in jeder größeren Stadt, ob das Trier ist, ob das in Nîmes ist, ob das in Arelate war, in Arles gibt es dieses Stadion heute noch, in Carnuntum, überall in jeder größeren Stadt wurden diese Amphitheater gebaut. Und das war eine Industrie. Es war professionalisiert. Und wenn man dann mal hochrechnet, wie viele Stadien oder Amphitheater es gab, und wenn man dann ausrechnet, wie viele Tage im Jahr ein Kampf oder ein Munus stattfinden durfte, diese 5 bis 6 Mal, und dann hochrechnet, was da durchgeschleust wurde an Tieren, an Verbrechern, an Gladiatoren, dann kommt man natürlich über diese Zeiten auf immense Zahlen. Auf immense Zahlen. Und die Römer waren dafür bekannt, dass sie sehr viel professionalisiert und industrialisiert hat. Also das geht ja schon aus dem hervor, dass Jägerkommandos in allen Provinzen unterwegs waren. Es wurde dann auch relativ schnell berichtet, dass zum Beispiel in manchen Provinzen es gar keine Löwen mehr gab, weil alle weggefangen waren. Also es ist nicht ein Phänomen der heutigen Zeit, sondern auch in der Antike war der Mensch sehr, sehr weit davon entfernt, im Einklang mit der Natur zu leben.
Gut, die Gladiatorenkämpfe waren ja eigentlich ein Phänomen, die fast so lange angehalten haben, wie das Weströmische Reich bestand, circa 1000 Jahre. Irgendwann sind sie verschwunden. Warum? Warum war dann irgendwann mal kein Interesse mehr da? Warum wurden keine Spiele mehr veranstaltet?
Ich denke, das fällt in die Zeit der Christianisierung, und da waren nicht nur die Gladiatorenspiele davon betroffen, die als barbarisch angesehen wurden. Man muss natürlich auch sehen, dass zum Beginn der Christianisierung diese Orte, es gibt Berichte aus Gallien, wo sehr viele Christen in der Arena starben, hingerichtet wurden. Da kommt ja der Märtyrerkult her. Es wurde zu der Zeit, gerade als Christentum Staatsreligion wurde, ab 312, wurde natürlich alles Mögliche verboten. Zu der Zeit ist Delphi kein Ort mehr, der besucht wird. Per kaiserlichem Dekret wurde die Weissagung in Delphi verboten. Die letzten Gladiatorenkämpfe fanden 434 statt. Es wurde dann vielleicht noch Tierhitze im 6. Jahrhundert noch durchgeführt. Aber mit der Christianisierung wurden sehr viele dieser alten Bräuche beendet per Dekret. Sie waren einfach nicht mehr vereinbar mit dem...
Schön, dass du mit dabei warst in unserer heutigen Episode. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Wir hoffen, dass sie dir oder euch oder ihnen gefallen hat. Wenn du uns mal live erleben willst, dann kannst du das schon dieses Wochenende tun bei unserer Hauptveranstaltung im Römischen Freilichtmuseum, Römer im Schein der Fackeln, am 5. und 6. Oktober. Wir werden uns freuen, wenn du da mit dabei bist und uns besuchst. Ansonsten wünschen wir einen ganz tollen Tag. Bis bald. Euer Chris.